Ja, schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Normal müsste ich jetzt Ihnen, Herr Hofmeister, indem ich mich für die Einladung bedanke. Aber ich weiß nicht, ob ich Grund dazu habe, denn ich gebe es ganz ehrlich zu, ich fühle mich als Jurist hier nicht sehr wohl. Ich komme ein bisschen so vor wie ein Nichtschwimmer in einem Schwimmbad. Aber vielleicht dreht sich das jetzt auch um. Da bin ich plötzlich der Schwimmer und Sie sind der Nichtschwimmer. Also wie gesagt, ich habe wirklich ein bisschen Hemmungen. Ich befürchte, dass ich Sie entweder langweile oder verwirre, schlimmstenfalls sogar beides. Ich befürchte, dass am Ende Sie mir vielleicht vorwerfen, dass ich das Thema verfehlt habe. Aber das könnten wir dann vielleicht in einer kurzen Diskussion nachholen, damit Sie mir sagen, was Ihre Themen sind, was Sie von mir erwarten. Ich habe heute schon viel gelernt und habe auch gelernt, dass das Urheberrecht ein völlig unbekanntes Wesen hier ist. Dass man vieles unter dem Stichwort Urheberrecht subsumiert, was überhaupt nicht dorthin gehört. Da komme ich aber später noch drauf. Worauf ich Wert lege, ich habe da gesehen bei einer der Charts, dass da drunter stand Copyright und so weiter. Gestatten Sie mir einen Hinweis, der liegt mir am Herzen. Die Übersetzung Urheberrecht zu Copyright ist falsch. Das wissen wir inzwischen alle. Es fällt uns nur nichts Besseres ein. Es wird nach wie vor dort, überall auf dem Kontinent heißt es Urheberrecht. Droit d'auteur, die Ritter d'autore, der Hecho d'autore und so weiter. Im angloamerikanischen Raum heißt es Copyright. Ist etwas ganz anderes. Nur einen einzigen Satz, da bin ich mit dem Privatissimum zu Ende. Das Urheberrecht setzt den Schöpfer in den Vordergrund. Es ist immer derjenige, der ein Werk schöpft, der das Urheberrecht originär genießt. Das heißt, wenn ich heute im Auftrag von irgendjemandem ein Werk schreibe, oder typischeres Beispiel, ich bin Regisseur eines Films und mache im Auftrag von 20th Century Fox einen Film. Wenn der 20th Century Fox in Europa ist, dann bin ich der Urheber und 20th Century Fox muss schauen, wie es an die Nutzungsrechte kommt. Von mir, die muss ich ihm übertragen. Das kann auf gesetzlichem Wege gestehen und so weiter und so weiter. In Amerika ist originärer Copyright Owner, das ist der Begriff, derjenige, der einen Auftrag gibt. Also bitteschön nur vorweg, Copyright ist was ganz anderes. Und noch etwas, dieses berühmte C im Kreis, das ist ein Placebo, das hat überhaupt nichts zu sagen. Das können Sie machen, vielleicht schrecken Sie damit irgendjemandem ab, aber nützen tut es überhaupt nichts, ist auch nicht nötig. Es kommt aus dem Welturheberrechtsabkommen von 1947 von der UNO. Damals war die Berner Konvention, die immer noch unsere Bibel ist, noch nicht so weit verbreitet. Und da hat die UNO gesagt, also wir wollen das Urheberrecht auch in Staaten einführen, die es noch nicht kennen. Und deswegen die Welturheberrechtskonvention. Da steht das C drin. Wenn Sie also ein Exemplar, ein Buch, eine Schallplatte, irgendwas verbreiten, dann gibt es noch gewisse Staaten, die nicht der Berner Konvention angehören. Ich weiß gar nicht, welche das sind. Zurzeit gehören der Berner Konvention 160, 170 Staaten an. Also man muss schon sehr, sehr suchen, um einen Staat zu finden, der nicht der Berner Konvention angehört, sondern nur dem Welturheberrechtsabkommen. Und da ist es sinnvoll, wenn Sie reinschreiben, C im Kreis, Copyright Owner und die Jahreszahl, die drin. Aber wie gesagt, ist ein reines Placebo. Aber damit genug der Vorrede. Ich habe mir vorgestellt, dass ich Ihnen zwei Dinge versuche nahezubringen. Das erste ist, welche Leistungen von Ihnen, den Editoren, sind geschützt? Wie können sie geschützt sein? Die erste große Frage. Und die zweite Frage jetzt nun umgekehrt. Welche Werke, mittelalterliche Werke, können Sie für Ihre Zwecke auf welche Art verwenden? Und zwar möchte ich dann unterscheiden, erstens, welche dürfen Sie und welche können Sie, großer Unterschied, verwenden. Nun, zunächst einmal, wir haben es mit mittelalterlichen Texten zu tun. Das ist also eine Binsenweisheit, die sind natürlich nicht mehr geschützt, denn die sind in der Regel alle mehr als 70 Jahre schon tot, die es geschrieben haben. Davon können wir ausgehen. Also, wie kann man trotzdem das, was Sie als Herausgeber leisten, schützen? Jetzt habe ich schon das Stichwort gebracht, leisten. Wir unterscheiden im Urheberrecht, und zwar international, zwischen dem Urheberrecht einerseits und sogenannten Leistungsschutzrechten, auf Englisch Neighboring Rights, Nachbarschaftsrechte. Die schützen eine Leistung. Und hier gibt es eine Regelung, ausnahmsweise werden auch Herausgeber geschützt. Und zwar nicht urheberrechtlich, sondern mit einem Leistungsschutzrecht. Das ist ein etwas schwächeres Urheberrecht. Ich sage es einmal unjuristisch, entschuldigen Sie. Da gibt es zwei Leistungsschutzrechte, die in Betracht kommen. Das erste ist die sogenannte Editio Princeps. Damit haben wir oft zu tun. Und das zweite ist eine wissenschaftlich kritische Ausgabe. Beides kann leistungsschutzrechtlich geschützt sein. Steht im Urheberrecht, ist aber kein Urheberrecht im engeren Sinne, sondern ein Leistungsschutzrecht, ein Neighboring Right. Also wie sieht es dann aus mit diesen beiden Dingen? Kommen wir zunächst einmal zur Editio Princeps. Die Editio Princeps war in Deutschland schon relativ lange geschützt als Leistungsschutzrecht und wurde dann in einer EU-Richtlinie, wie überhaupt die EU ja immer mehr in unsere Gesetzgebung, in die nationale Gesetzgebung eingreift, 1992 formuliert, und zwar zwingend formuliert. Seit 1992 sind alle nationalen Gesetzgeber gezwungen, Editio Princeps, jetzt wage ich mich vor lauter Lateinern nicht hier den Plural zu bilden, obwohl ich Humanist bin, Editiones Principes. Principes. Danke. Also, wie sieht denn eine solche Editio Princeps aus, um urheberrechtlich geschützt zu sein? Wie gesagt, nach zwingenden EU-Richtlinien, die bereits sowohl in Deutschland wie in Österreich und in den Anstaaten umgesetzt sind. Drei Voraussetzungen. Erstens, es muss sich um unveröffentlichte Werke handeln, die hier zum ersten Mal herausgegeben werden, bisher unveröffentlichte Werke. Zweitens, das ist jetzt schon eine sehr, sehr schwierige Formulierung, der Schutz muss abgelaufen sein, der urheberrechtliche Schutz. Und drittens, die Benutzung muss erlaubtermaßen geschehen. Wie sieht es nun mit diesen drei Kriterien aus, damit die Editio Princeps diesen Leistungsschutz genießt? Das erste Kriterium, unveröffentlicht. Sehr, sehr schwierig. Wie kann man beweisen, dass etwas unveröffentlicht ist? Und wann ist es denn veröffentlicht? Wenn es in irgendeiner, wo wir gestern waren, im Franziskanerkloster, ganz hinten im Eck, völlig verstaubt steht, mit Spinnweben, ist das veröffentlicht, ist das erschienen? Sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, wenn man es vernünftig betrachtet, dann muss man den Sinn und Zweck dieses Leistungsschutzrechts betrachten. Das Leistungsschutzrecht soll ja einen Anreiz geben für denjenigen, etwas der Öffentlichkeit nahezubringen, was bisher sozusagen versteckt, geheim war. Wenn man das vor Augen hat, dann glaube ich, hat man einen ganz vernünftigen Ansatz, das zu interpretieren. Allerdings, es gibt zum Beispiel in Deutschland eine Rechtsprechung, die, wie ich meine, völlig unsinnig ist. Vielleicht haben Sie es gelesen, ich glaube, es war vor anderthalb Jahren. Eine verschollene Oper von Vivaldi, Montezuma, hat irgendein Musikologe irgendwo gefunden, ich glaube in Venedig, und dachte, aha, jetzt habe ich hier eine Editio Princeps und hat einen Veranstalter, der diese Oper ohne seine Genehmigung in Köln aufführen wollte, verklagt. Es ging um eine einstweilige Verfügung. Das Landgericht hat dem Herausgeber Recht gegeben. Das Oberlandesgericht hat eine völlig unsinnige Interpretation dieser Regelung vorgenommen, indem es gesagt hat, derjenige, der sich auf die Editio Princeps stützt, muss beweisen, dass es nicht veröffentlicht worden ist. Also wie das gehen soll, muss ich mir vorstellen. Können Sie beweisen, dass Sie nie in Ihrem Leben einen Menschen umgebracht haben? Es ist ausgeschlossen, es geht ja nicht. Wie soll ich etwas beweisen, dass ich es nicht gemacht habe? Ich kann etwas beweisen, dass ich es gemacht habe. Aber also im Grunde müsste man es umdrehen und sagen, derjenige, der hier eine offensichtlich durch prima facie Editio Princeps gefunden, also ein Werk gefunden hat, wo wir alle froh sind, dass wir es jetzt plötzlich haben, der müsste eigentlich geschützt sein. Also ich halte die Entscheidung des OLG für völlig falsch, OLG Düsseldorf war es übrigens, aber gut, kann man nichts machen. Aber Sie sehen, da sind schon Interpretationsschwierigkeiten. Das Zweite ist, und das ist nun das ganz Unsinnige in der EU-Richtlinie, da steht, der Urheberrechtsschutz muss abgelaufen sein. Das heißt, wenn man das wörtlich interpretiert, dass der irgendwann einmal bestanden haben muss. Jetzt sind wir wieder im Mittelalter bei Ihnen. Da gab es überhaupt keinen Urheberrechtsschutz. Das heißt also, die Editio Princeps würde, wenn man das wörtlich nimmt, was der EU-Richtliniengeber hier, der EU-Gesetzgeber gesagt hat, dann würde das alles aus der Möglichkeit einer Editio Princeps, einer Geschützten, herausfallen. Denn es war nie urheberrechtlich geschützt. In Österreich ist da ein Gelehrtenstreit entstanden. Es gibt den Kollegen Dillens von der Universität Wien, der nimmt das wörtlich und sagt, es kann also eine Editio Princeps nur dann geschützt sein, wenn das Werk zwischen, er hat es genau ausgerechnet, 40 und 160 Jahre alt ist, irgend sowas. Während vernünftigerweise der Kollege Walter auch von der Universität Wien sagt, nein, das muss man natürlich sinnvoll auslegen und das kann nur heißen, der europäische Gesetzgeber kennt sich im Urheberrecht da nicht so gut aus. Wenn es nicht geschützt ist, Punkt.
Also das heißt, also auch die mittelalterlichen Texte sind in diesem Sinne verwendbar. Das ist der zweite Gesichtspunkt. Und der dritte ist, erlaubterweise muss es geschehen. Was heißt denn das nun? Wenn man das strikt aufs Urheberrecht zurückführt, wäre dieses Wörtchen erlaubterweise völlig unsinnig. Das heißt, die vernünftige Auslegung kann nur bedeuten, Sie sehen, wir sind also mitten in juristischen Interpretationsfragen. Die vernünftige Auslegung kann nur so sein, dass sich das auf anderes Recht bezieht. Das heißt, wenn Sie heute in das Franziskanerkloster einbrechen, wo wir gestern waren, und sich da ein Ding stehlen und das dann veröffentlichen, dann ist das bestimmt nicht mehr erlaubtermaßen, dass Sie das verwenden dürfen. Also das heißt, es geht auf praktisch Sachenrecht zurück oder Hausfriedensbuch und Ähnliches. Also wenn diese drei Voraussetzungen vorliegen, die ich Ihnen genannt habe, wo alle drei relativ schwierig zu interpretieren sind, dann gibt es eine Editio Princeps, die leistungsschutzrechtlich geschützt ist. Was heißt das? 25 Jahre nach Ersterscheinen gilt dieser Leistungsschutz und dieser Leistungsschutz beinhaltet Exklusivrechte für praktisch alle Nutzungsarten. Also Vervielfältigung, dann das berühmte, jetzt sind wir beim Recht der öffentlichen zur Verfügungstellung, das Making Available Right im Internet etc. All das exklusiv besitzt derjenige, der die Editio Princeps als Herausgeber, als Erster in die Welt gesetzt hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite, ich habe schon gesagt, kritisch-wissenschaftliche Ausgaben. Auch hier wiederum die EU-Richtlinie, nur hier sagt die EU-Richtlinie, jeder Staat kann, muss aber nicht, solche kritisch-wissenschaftlichen Ausgaben mit einem Leistungsschutzrecht versehen. Er kann, muss aber nicht. In Deutschland kennen wir solchen Schutz kritisch-wissenschaftlicher Ausgaben schon seit 1965. In Österreich hat man keine Veranlassung gesehen, dies nach der EU-Richtlinie einzuführen. Wie gesagt, ist nicht zwingend, man kann es und der österreichische Gesetzgeber hat es nicht gemacht. Wie sieht es in Deutschland aus? Solche kritisch-wissenschaftlichen Ausgaben sind dann geschützt, wenn sie, und ich zitiere jetzt das Gesetz, das Ergebnis wissenschaftlich sichtender Tätigkeit sind und sich wesentlich von bisherigen Ausgaben unterscheiden. Also an sich ziemlich klare Kriterien. Auch hier wiederum, wie gesagt, in Deutschland 25 Jahre nach Ersterscheinen gilt dieser Schutz der wissenschaftlich kritischen Ausgaben. Ein originärer Leistungsschutz für denjenigen, der es gemacht hat. Jetzt sind wir noch auf einem relativ einfachen Gebiet gewesen. Ich muss jetzt ein bisschen mehr fordern. Editionen als geschützte Datenbanken. Auch hier wiederum, es gibt eine Datenbankenrichtlinie von 1996 der Europäischen Kommission. Diese unterscheidet zwischen Datenbankwerken und schlichten Datenbanken. Eine Unterscheidung übrigens, die zum ersten Mal der österreichische Gesetzgeber 1935-36 vorgenommen hat. Bei Fotos, ich komme dann noch drauf. Hier also auch, wir unterscheiden zwischen Datenbankenwerken, das sind urheberrechtlich geschützte Werke, und schlichten, einfachen Datenbanken. Wo ist der Unterschied? Nach der Richtlinie und nach den nationalen Gesetzen, die übrigens zwingend umgesetzt werden mussten. Urheberrechtsschutz für Datenbankwerk gilt dann, wenn aufgrund von Auswahl und Anordnung des Stoffes eigene geistige Schöpfung entsteht. Also aufgrund von Auswahl und Anordnung des Stoffes eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers, damit es im Urheberrecht besteht. Diese so definierte, fragen Sie mich jetzt nicht, wo diese Dinge, die wir gerade alle gesehen haben, einzuordnen sind. Ein solches Datenbankenwerk genießt Urheberrechtsschutz, das heißt, der Schöpfer dieser Datenbank, der Creator dieser Datenbank, ist so lange geschützt, 70 Jahre bis nach seinem Tod, die Erben und so weiter. Also reiner Urheberrechtsschutz, genau wie der Dichter oder der Komponist. Davon unterscheidet sich, und das ist, glaube ich, der wichtigere Bereich, der sui generis Schutz, den das Gesetz vorsieht. Er stammt von der WIPO in Genf, dort sagt man dazu sui generis, schönes Latein, muss man sich erst dran gewöhnen. Also dieser sui generis Schutz sieht Folgendes vor. Er ist dann gegeben für eine Datenbank, jetzt zitiere ich wieder aus dem Gesetz, bei der für die Beschaffung, die Überprüfung oder die Darstellung ihres Inhalts eine in qualitativer oder quantitativer Hinsicht wesentliche Investition erforderlich ist. Das heißt, wenn ich Sie heute Vormittag und heute Nachmittag richtig verstanden habe, würde ich jede dieser von Ihnen zitierten Datenbanken, die Sie hier vorgestellt haben, unter mindestens diesen sui generis Schutz stellen, mindestens. Ob es tatsächlich ein Datenbankenwerk ist, ob sie eine solche, wie habe ich es vorher gesagt, aufgrund Auswahl und Anordnung des Stoffes eigene geistige Schöpfung darstellen, das wage ich zu bezweifeln, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls gibt es hier diesen Sui Generis-Schutz und wie schaut der aus? Dieser Sui Generis-Schutz gilt wiederum Exklusivrechte für alle Nutzungsarten, also Vervielfältigung, ins Internet stellen und so weiter und so weiter. 15 Jahre ab Herstellung. Wem steht dieser Schutz zu? Ich glaube, schon aus der Formulierung ergibt es sich, eine wesentliche Investition muss es darstellen, diese Datenbank. Das heißt also, hier wird der Hersteller, der Investor geschützt, nicht derjenige, der das geistige Modell da hinein einbringt. Das heißt also, und das ist auch in den Gesetzen ganz klar zum Ausdruck gebracht, in Deutschland spricht man schlicht vom Investor, dem dieser Leistungsschutz zusteht. In Österreich hat man so formuliert, dass zum Beispiel bei Auftrags- und das immer bei Innengebern der Auftraggeber diesen Leistungsschutzrecht genießt. Und zwar, damit man es recht versteht. Wir sind jetzt, wenn wir bei Sui Generis Schutz sind, auf dem Gebiet des Leistungsschutzrechts, nicht auf dem Gebiet des Urheberrechts. Das heißt, dieser Leistungsschutz für Datenbanken Sui Generis entsteht originär beim Investor oder Auftraggeber, also bei der Universität oder bei der Institution etc. Was kann man nun machen? Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema und damit bewegen wir uns zwar immer noch auf dem Gebiet der Juristerei, aber sind dann doch mehr auf der praktischen Seite. Wie kann man denn überhaupt so etwas schützen? Wenn Sie es schlicht ins Internet stellen mit Open Access, ja, was haben Sie dann davon, dass Sie einen Leistungsschutz haben? Dann können Sie sich zwar auf die Schulter klopfen, ne, und sagen, wunderbar, ich habe das Exklusivrecht, aber Sie haben es sozusagen verschleudert, wenn Sie es offen ins Internet stellen. Das Einzige, was hier hilft, und das ist allerdings auch natürlich, nur das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, sehr bedingt, sind DRM-Systeme, TPM-Systeme, also Digital Right Management, Technical Protection Measures etc., die natürlich von jedermann gehackt werden können, wissen wir auch. Vor allem deswegen sind sie ja so schwach, weil selbst die raffiniertesten TPMs oder DRM-Systeme von irgendjemandem gehackt werden können, von irgendeinem ganz raffinierten Menschen, der irgendwo seinen Ehrgeiz reinsetzt. Und der stellt es dann ins Internet, das Hackmodul, und dann kann es jeder benutzen. Also das ist halt das Problem. Aber auch hier wiederum der europäische Gesetzgeber, nur damit Sie sich darüber im Klaren sind, Hacken ist verboten. Also das ist ganz klar. Ja, soweit also dieser Bereich. Wahrscheinlich höchst unbefriedigend, höchst theoretisch, aber ich kann Ihnen nicht weiterhelfen, vielleicht in der Diskussion. Und nun umgekehrt die Problematik. Sie haben es mit mittelalterlichen Texten, mittelalterlichen Bildern zu tun, Urheberrechtsschutz, nein, längst vorbei, wenn es denn je einen gegeben hat. Wie sieht es nun aus, wenn Sie die für Ihre Digitalisierungen benutzen wollen? Zunächst einmal vorweg, jede Digitalisierung ist eine Vervielfältigung im urheberrechtlichen Sinne und damit eines der Grundexklusivrechte des Urheberrechts. Artikel 9 der Berner Konvention, die ich vorher gesagt habe, TRIPS-Abkommen, ich kann Ihnen alles zitieren, was Sie wollen, natürlich auch die nationalen Gesetzgebungen. Also jede Digitalisierung ist eine Vervielfältigung und unterliegt damit dem exklusiven Recht des Urhebers oder des Leistungsschutzberechtigten, bei Sui Generis Datenbank zum Beispiel. Vielleicht, weil das ja auch, glaube ich, habe ich herausgehört, eine wichtige Rolle spielt, wie sieht es denn mit Abbildungen aus? Jetzt begeben wir uns auf ein noch schwierigeres Gebiet. Der österreichische Gesetzgeber unterscheidet seit langem als erster zwischen Lichtbildern und Lichtbildwerken. Ich jetzt umgekehrt sagen soll, zwischen Lichtbildwerken und Lichtbildern. Sie kennen jetzt schon den Unterschied. Immer wenn Werk dasteht in dem Wort, dann ist es Urheberrecht. Wenn das Wortchen Werk fehlt, dann ist es Leistungsschutzrecht. Genauso sind wir jetzt hier auch wieder. Wir unterscheiden also zwischen Lichtbildwerken und Lichtbildern. Und als dritte Kategorie dann noch, wie soll man die nennen, schlichte mechanische Vervielfältigungen. Also ein Lichtbildwerk ist dann gegeben, wenn eine persönliche geistige Schöpfung vorliegt, also die berühmten Lichtbilder, die heute für Tausende, Hunderttausende gehandelt werden. Also was war der Newton-Lichtbildwerk. Damit haben wir es hier sicherlich nie zu tun. Wie sieht es nun aus, wenn Sie ein Inkunable ein wunderschönes Ding nehmen und dann das fotografieren, so wie sie es gestern gemacht haben. Ich nehme an, aber da kann man sicherlich auch streiten darüber, dass dies ein Lichtbild ist. Es muss eine gewisse persönliche Handschrift noch dabei erkennbar sein. Es darf nicht eine bloß mechanische Vervielfältigung sein. Also wenn Sie ein Negativ nehmen, wenn es das halt überhaupt noch gäbe, ein Filmnegativ nehmen und das dann vervielfältigen, was daraus kommt, ist mit Sicherheit ein überhaupt nicht geschütztes Vervielfältigungsprodukt. Aber wenn Sie heute also ein schönes Blatt nehmen, das müssen Sie ja beleuchten und Sie müssen dann schauen, dass das möglichst gut rauskommt und das Format stimmt etc. etc., dann haben Sie ein Lichtbild. Das ist wiederum leistungsschutzrechtlich geschützt. Mit allen Konsequenzen daraus. Wir haben ein Leistungsschutzrecht, das hier in diesem Fall sogar 50 Jahre nach Erscheinen gilt. Das heißt, derjenige, der die Handschrift fotografiert hat, hat ein Leistungsschutzrecht von 50 Jahren. Also Sie sehen auch hier sehr, sehr viele Fragezeichen dahinter. Wie schaut es aus? Wenn man jetzt geht zu den Digitalisierungen, den automatischen Digitalisierungsvorgängen, also da haben wir das Problem nicht und das ist mit Sicherheit, gibt es solche Apparate, die das da also so, was weiß ich, 60 Stück in einer Minute da durchsausen lassen. Das hat mit Urheberrecht überhaupt nichts zu tun. Und damit bin ich auch eigentlich beim Hauptthema und das ist das Kürzeste. Das meiste, worüber Sie sich Gedanken machen und glauben, das ist Urheberrecht, hat mit Urheberrecht nicht das Geringste zu tun. Sie haben halt früh gesagt, 10 Zeilen oder 20 Zeilen, das Urheberrecht hat mit Urheberrecht nicht das Geringste zu tun, sondern das ist Schuldrecht. Entschuldigung, dass ich jetzt also zurückgehe. Sie unterschreiben mit Ihrem Lieferanten einen Vertrag und verpflichten sich, dass Sie nur 10 oder nur 20 oder nur 100 Zeilen rausgeben dürfen. Das ist reines Schuldrecht. Das hat mit Urheberrecht gar nichts zu tun. Und da können wir leider noch sehr, sehr viele solche Beispiele anführen. Wie sieht es denn nun aus? Und damit komme ich, glaube ich, zu einem Ihrer Sorgenpunkte. Da gewinnt das Wort Herausgeber eine ganz neue Bedeutung. Wenn Sie von der Bayerischen Staatsbibliothek, von der Stabi in München, irgendeine Handschrift haben wollen, weil Sie die benutzen wollen für irgendeine Ihrer Datenbanken oder für Ihr Buch, das Sie jetzt herausgeben, oder Ihre Dissertation, ja, das ist in der Schublade der Bayerischen Stabi. Und die Bayerische Stabi kann aufgrund ihres Hausrechts sagen, ich mache diese Schublade nur auf, wenn du Folgendes. Und dann kann sie die Bedingungen bestimmen. Genauso, wenn sie meine Krawatte haben wollen, kann ich auch sagen, ich verkaufe sie ihnen oder ich schenke sie ihnen oder ich leihe sie ihnen. Aber ich kann damit machen, was ich will. Wobei ich hier das Eigentum habe. Und die haben auch das Eigentum an dieser Handschrift. Das heißt, sie sind in einer sehr starken Position. Hausrecht, Eigentumsrecht. Die müssen sie nicht einmal reinlassen in die Staatsbibliothek, wo die Handschriften sind. So, da können Sie sagen, oh nein, also ich lasse nur den rein, der Forschungszwecken dient und nicht. Wir sind wirklich jenseits allen Urheberrechts. Es gibt vielleicht einen Punkt, da hört man immer wieder zu Recht Klagen. Gerade, ich habe das Beispiel der Stabi gebracht, entschuldigen Sie, wir könnten, das war Zufall, dass ich mich der Stabi ganz gut auskenne. Sie können nehmen, wenn Sie wollen, die werden mit öffentlichen Steuergeldern finanziert und unterstützt. Ob da nicht eine gewisse Verantwortung dahinter steckt, ich kann mich erinnern, da sind Sie aber sicher besser informiert als ich. Es gab Anfang der 70er Jahre, glaube ich, war es so eine Selbstverpflichtung der Bibliotheken, der Museen war das, wo die Museen sich verpflichtet haben, für Forschungszwecke ihre Bilder zu angemessenen Bedingungen den Forschern zur Verfügung zu stellen oder so etwas. Aber das sind halt alles Dinge, wie gesagt, Selbstverpflichtungen. Wie weit das öffentliche Recht hier geht, wage ich nicht zu sagen. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich alle, jetzt bin ich doch wieder bei der Bayerischen Staatsbibliothek und den Bayerischen Bibliotheken, als unser verehrter Herr Ministerpräsident AD gesagt hat, 10% muss alles gekürzt um 10%, da mussten halt die Bibliotheken auch schauen, was sie machen. Und dass sie dann auf die Idee kommen, na gut, dann mache ich halt den Zugang ein bisschen teurer. Das, na gut, wir leben in solchen Zeiten. Ne? Also, wie gesagt, hat mit Urheberrecht nichts zu tun und das meiste dessen, wovon Sie glauben, dass es Urheberrecht ist, wie gesagt, ist ganz was anderes. Das ist meistens Schuldrecht oder Hausrecht. Und damit glaube ich, bin ich am Ende. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr verwirrt. Oder wenn, dann wenigstens auf einem etwas höheren Niveau.